HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Knapp 5000 Mitglieder haben die jüdischen Gemeinden in Hessen. Und auch hier fühlen sich viele Juden zunehmend bedroht durch offene Judenfeindlichkeit. Hassbotschaften im Netz, Klischees und Vorurteile im Alltag und immer öfter auch gewalttätige Angriffe. Gegen Antisemitismus in jeder Form soll jetzt erstmals ein Antisemitismusbeauftragter der hessischen Landesregierung vorgehen. Felix Semmelroth, 68, CDU-Mitglied, bis vor 2 Jahren Frankfurter Kulturdezernent. Am Montag hat Ministerpräsident Volker Bouffier Felix Semmelroth in dieses neue Amt berufen. Jetzt ist er bei uns in HR Info das Interview. Felix Semmelroth, wo ist Ihnen persönlich in letzter Zeit Antisemitismus begegnet?
Auf ganz banalen Abendgesellschaften, wo man Wein getrunken hat oder Bier getrunken hat und dann zum Beispiel kam auf die Politik der Israelis oder auf amerikanische Politik und an Randbemerkungen, das sei ja etwas typisch Jüdisches, wundere einen ja gar nicht, von durchaus gebildeten, kultivierten Menschen, die auch nicht aggressiv auftreten, wo aber deutlich wird, ein Vorurteilsmuster wird wirksam. Und das ist mir in den letzten Monaten, wenn nicht in den letzten Jahren, häufiger widerfahren.
Sie haben den Eindruck, das wird auch mehr in letzter Zeit?
Ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen jetzt wieder deutlicher äußern, dass sie ihre Vorurteile, in dem Falle ihre latente Judenfeindlichkeit, zum Ausdruck bringen. Das war lange, Gott sei Dank, bis zu einem gewissen Maße tabuisiert. Es war sicher nie weg. Aber man hat es nicht gewagt. Und da dies ja mittlerweile auch von einer Partei massiv betrieben wird, aus Opportunismus zum Teil auch, fühlen sich offenkundig doch viele Menschen animiert, sich ebenfalls so zu äußern.
Von einer Partei, da denken Sie sicher an die AfD. Ich vermute aber, die Menschen, mit denen Sie jetzt in so einer Abendrunde zusammensitzen beim Glas Wein, sind ja vielleicht sogar Freunde oder Bekannte von Ihnen. Wie reagieren Sie darauf, wenn Ihnen sowas aus dem unmittelbaren Umfeld begegnet?
So, wie es Adorno einmal empfohlen hat, indem ich unmittelbar widerspreche, nicht aggressiv hoffentlich, auch nicht belehrend, aber nachfragend. Wieso sind Sie jetzt, oder bist du der Auffassung, dies sei nun etwas vermeintlich typisch Jüdisches? Und dann kommt man ins Gespräch und es gelingt manchmal auch dann, das Gegenüber zum Nachdenken zumindest zu bringen.
Die Bundesregierung und einige Bundesländer haben schon Antisemitismusbeauftragte berufen. Jetzt also sind Sie in Hessen in dieser Funktion. Volker Bouffier, der amtierende Ministerpräsident, hat Sie am Montag in dieses Amt eingeführt. Wie kam das auf Sie zu, diese Aufgabe? Haben Sie mit sowas irgendwie gerechnet?
Ich habe nicht im Mindesten damit gerechnet. Ich habe von der Staatskanzlei bei einem Besuch des Klosters Benediktbeuern in Bayern einen Anruf auf meinem Mobiltelefon bekommen, habe zurückgerufen und dann wurde diese Bitte an mich herangetragen, die mich völlig verblüfft hat. Ich empfinde das als große Ehre. Ich habe mir natürlich Bedenkzeit ausgebeten, aber das ist eine Bitte, die man aus meiner Sicht nicht abschlagen kann, denn wir alle sind wirklich nicht nur gefordert, sondern ich finde geradezu moralisch verpflichtet, Antisemitismus, allen antisemitischen Vorurteilen und Bestrebungen in Deutschland entgegenzutreten.
Das klingt aber jetzt nicht so, als wenn Sie da sagen, super, ich habe eine tolle Aufgabe, jetzt 2 Jahre, nachdem ich das Amt des Frankfurter Kulturdezernenten aufgeben musste, sondern das klingt schon nach Pflichtübernahme und nach einer ziemlich anstrengenden Tätigkeit,
wie Sie das beschreiben. Ja, ich habe meine Zeit in diesen 2 Jahren durchaus sehr genossen, aber es wäre mir viel lieber, wenn die Landesregierung nicht der Auffassung wäre, einen Antisemitismusbeauftragten zu berufen. Nämlich, weil es keine antisemitischen Umtriebe gibt. Offenkundig schätzt man das anders ein und ich fürchte, die Landesregierung hat recht damit.
Jetzt hat ja die Landesregierung schon einen Staatssekretär für Integration und Antidiskriminierung. Das ist der grüne Kai Klose. Warum braucht man, wenn man den Bereich Antidiskriminierung schon fest verankert hat, auch mit einem Staatssekretär, noch einen Beauftragten für Antisemitismus? Ist das ein ganz spezielles Phänomen, dem man sich in besonderer Weise widmen muss?
Ich denke, man ist der Auffassung, ich bin auch dieser Auffassung, dass Antisemitismus in Deutschland in der Tat etwas Besonderes ist. Denn hier ist der Zivilisationsbruch vonstatten gegangen. Von Deutschen haben Millionen unschuldiger Menschen fabrikmäßig ermordet. Da ist Antisemitismus etwas anderes als in anderen europäischen Ländern. Und er ist auch nicht einfach gleichzusetzen mit Rassismus, mit Diskriminierung, die bekämpft werden müssen. Die Landesregierung tut bereits sehr viel, gerade auch das Hessische Sozialministerium. Aber ich denke, ich soll als Antisemitismusbeauftragter nicht zuletzt die Funktion eines Vermittlers, auch eines Verstärkers des Kampfes gegen Antisemitismus haben. Wie gesagt, es wäre viel besser, man müsste eine solche Funktion gar nicht schaffen.
Professor Felix Semmelroth in HR Info das Interview. Seit Montag der erste Antisemitismusbeauftragte der hessischen Landesregierung. Sie waren, ich habe es eben erwähnt, bis vor 2 Jahren Kulturdezernent der Stadt Frankfurt. 10 Jahre lang haben auch vorher als Kulturpolitiker gewirkt, als Büroleiter von Petra Roth, der damaligen Oberbürgermeisterin, aber auch in der Zusammenarbeit mit dem früheren Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann in Frankfurt. Und dann hat bei der Konstellation der Politik in Frankfurt, Schwarz-Rot-Grün, Ihre Partei, die CDU, das Kulturdezernat der SPD überlassen. Das war für Sie eigentlich auch nicht so ein ganz freiwilliges Ausscheiden. Wenn wir Ihre Rolle als Kulturpolitiker nochmal betrachten, was nehmen Sie aus dieser Zeit mit für das neue Amt, was Sie jetzt antreten? Was sind Dinge, die man vielleicht kulturpolitisch in dieser Rolle als Antisemitismusbeauftragter bewegen kann?
Um mal ganz kurz noch darauf einzugehen. Ich hatte ohnehin vor, mit 67 Jahren aufzuhören. Aber ich habe natürlich bedauert, dass meine Partei, die CDU, diese wichtige Position für die Stadt Frankfurt einer anderen Partei, der SPD, überlassen hat. Ich denke, für diese Funktion nimmt man einiges mit. Denn Kulturpolitik ist auch vor allem Vermittlung. Ist vor allem die Bereitschaft, den Dialog zu suchen. Auch und gerade mit Gegnern den Dialog zu suchen. Zu überzeugen für Kultur. Und natürlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war ein ganz wesentliches Thema meiner Kulturpolitik, ein wesentlicher Gegenstand. Nicht nur mit dem Jüdischen Museum, dem Museum Judengasse. Die Topografie des Terrors haben wir fortgeschrieben. Das Fritz-Bauer-Institut maßgeblich unterstützt. Das heißt, die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit war ein wesentlicher Gegenstand auch der Kulturpolitik, so wie ich sie vertreten habe.
Und da sind viele Institutionen, mit denen Sie dann auch in der neuen Rolle wieder zusammenarbeiten können. Felix Semmelroth, wir haben bei HR Info das Interview immer eine Kiste dabei. Das ist die HR Info Interviewbox. Die reiche ich Ihnen mal rüber und erkläre gleich dazu, was Sie darin finden. Sie dürfen schon mal reinschauen. Das sind aus dem Internet herausgepickte Zitate, und zwar bei Twitter, erschienen in den letzten Wochen unter dem Hashtag MeToo. Und zwar Too wie Englisch 2 geschrieben. Also es geht nicht um frauenfeindliches Verhalten, sondern um Erfahrungen mit Rassismus und Antisemitismus. Und da schreiben auch viele Juden über das, was ihnen widerfährt. Ich würde Sie bitten, diese Zitate kurz vorzulesen.
Soeben in Bonn, in der Poppelsdorfer Allee, gehört: Drei Freunde in den 20ern werfen sich die Sprüche zu. Du Jude, fährst du auf meinem Fahrrad? Ja, ja, irgendwie muss man ja zu seinen Millionen kommen. Da will ich den Kontext schon gar nicht mehr wissen.
Das war eine Äußerung, die sozusagen eine Erfahrung von antisemitischen Äußerungen im Alltag widerspiegelt. Das zweite:
Ich mit Kippa, Patient im Krankenhaus, werde bei der Visite als erstes von der Ärztin gefragt, ob ich konvertiert bin. Ich sage, dass ich die Frage nicht verstehe. Antwort Ärztin: Sie sehen doch gar nicht jüdisch aus.
Auch das eine Erfahrung, die jetzt ein Betroffener geschildert hat. Und die dritte?
Oberschule. Mein Freund Daniel ist Jude. Er wird umkreist. Man packt ihn am Kragen und sagt ihm, dass man seine ganze Familie hasst und er verschwinden soll. Ihm läuft eine Träne über die linke Wange. Ich konnte nicht helfen. Ich hatte selber Angst. Es tut mir bis heute leid.
Und noch eine vierte Erfahrung, geschildert unter dem Hashtag MeToo bei Twitter.
Wenn Neonazis deine Mutter bedrohen und die Staatsanwaltschaft ihr sagt, naja, vielleicht sollte ihr Sohn sich nicht so prominent in der Öffentlichkeit äußern.
Verschiedene Erfahrungen, die sicher auch Ihnen begegnen werden, wenn Sie dieses Amt übernehmen. Haben Sie solche Erfahrungen auch schon geschildert bekommen von Betroffenen?
Ja, das habe ich in Gesprächen mit Angehörigen der jüdischen Gemeinde Frankfurt, aber auch in anderen Zusammenhängen, haben mir Juden geschildert, dass sie schief angesehen werden oder dass sie zum Beispiel immer als Israelis angesprochen werden. Und dass man sich sagt, dann sollen sie doch in ihre Heimat zurückkehren. Obgleich sie natürlich und selbstverständlich Deutsche sind. Das heißt, der Umgang zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der sehr kleinen jüdischen Minderheit ist eben kein normaler. Er kann kein normaler sein nach dem Menschheitsverbrechen an den Juden, nach Auschwitz. Aber er ist eben auch nicht so weit normalisiert, wie man es sich vielleicht hätte wünschen können, 70 Jahre nach Kriegsende.
Wie können Sie denn unmittelbar darauf reagieren? Also das sind ja zum Teil ich sage mal in Anführungszeichen, nur Klischees vom reichen Juden, der irgendwie das Fahrrad geklaut hat. Das ist so eine Alberei, die aber mit Klischees und Vorurteilen natürlich spielt. Das ist sicher nicht justiziabel, da kann man nicht sagen, schalten wir die Polizei ein. Andere Dinge sind schon ein gewalttätiger Übergriff oder eine massive Diskriminierung. Wie können Sie als Antisemitismusbeauftragter reagieren, wenn Sie so etwas hören, wenn Ihnen das berichtet wird?
Wenn ich es selbst höre, indem ich dem entgegentrete, und zwar versuche, so entgegenzutreten, dass der andere mir aber auch antworten kann. Das heißt, zu versuchen, durch Deutlichkeit ihn aber zum Nachdenken zu bringen. Ich kann Ihnen anbieten, sich näher damit auseinanderzusetzen, indem ich Sie hinweise auf Filme, indem ich Sie hinweise auf die großartigen Programme, zum Beispiel der Bildungsstätte Anne Frank, des Fritz-Bauer-Instituts. Ähnliche Einrichtungen gibt es ja auch in anderen hessischen Städten. Aber das ist dann schon gleichsam der übernächste Schritt.
Aber das sind alles Dinge, die Sie sozusagen denjenigen, die antisemitische Vorurteile oder Diskriminierung äußern, anbieten. Ja. Wenn jetzt jüdische Betroffene sagen, ich habe das und das erfahren, was soll ich tun? Haben Sie da als Beauftragter für Antisemitismus eine Möglichkeit, anders auf Behörden, auf Polizei einzuwirken?
Ich müsste dann prüfen und würde prüfen lassen, ist das, was den Menschen widerfahren ist, justiziabel? Und dann sollte es zur Anzeige gebracht werden. Wenn es eine Beleidigung ist, wenn es eine Erniedrigung ist, wenn es eine offensive Diskriminierung ist, wenn es ein physischer Übergriff ist, ohnehin. Das muss in jedem Falle geprüft werden. Sollte es nicht justiziabel sein, durch Randbemerkungen, durch Beschönigung, dann ist der einzige Rat, denn der jüdische Bürger, die jüdische Bürgerin sind ja das Opfer. Das, sich dem auszusetzen und zu widersprechen, erfordert große Stärke. Die kann man nicht voraussetzen, die kann man auch nicht verlangen. Aber sie sollten sich dann offenbaren, sei es dem Antisemitismusbeauftragten oder anderen, denen sie sagt, das ist mir dort und dort durch den oder die widerfahren. Sie sollten es nicht hinnehmen. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, es darf nicht selbstverständlich sein, es wird nicht selbstverständlich sein.
Wenn wir diesen Hashtag MeToo nochmal betrachten, der hat ja eine Debatte auch darüber ausgelöst, wie sehr wir bereit sind, uns den Erfahrungen von Diskriminierten in dieser Gesellschaft zu stellen. Und wir, da meine ich jetzt mal weiße, nicht-jüdische, heterosexuelle Männer wie Sie und mich, also Angehörige einer Mehrheitsgesellschaft, die in der Regel mit Diskriminierung keine Erfahrung macht. Sind wir bereit, dem zuzuhören, was Menschen unter Hashtag MeToo schildern? Und ist man in der Lage, das zu verstehen, diese Verletzung, auch wenn man selbst nicht Betroffener ist?
Ich denke schon, dass viele gerade die Verletzungen verstehen können, nachempfinden können, was es heißen muss, für einen jüdischen Deutschen oder für eine jüdische Deutsche in Deutschland beleidigt zu werden, in Deutschland Judenfeindlichkeit zu begegnen. Man kann sich nicht hineinsetzen in die Geschichte, in die Vernichtungsgeschichte, aber man kann sich hineinversetzen, was das bedeuten muss für den Einzelnen, dessen Familienangehörige, Vorfahren ermordet wurden. Ich halte es für unbedingt notwendig, sich dem zu nähern, da heranzugehen, nämlich in diesen judenfeindlichen Milieus zu versuchen, auch Gesprächspartner zu finden. Es gibt ja auch bereits entsprechende Aussteigerprogramme. Aber nicht das zu ignorieren, sondern dann wirklich dem entgegenzutreten. Denn es macht keinen Sinn, dass man sich immer nur wechselseitig bestätigt, auf der richtigen Seite zu stehen, nicht antisemitisch zu sein, sondern auch diejenigen, die sich so, wie ich es eben zitiert habe, antisemitisch, judenfeindlich äußern, müssen natürlich versucht werden, zu überzeugen, dass das etwas Schreckliches ist, was sie da tun und was sie sagen.
Geht das für Sie in jedem Fall oder gibt es Punkte, Äußerungen, an denen Sie sagen, das ist für mich indiskutabel, dann rede ich auch mit einer solchen Person nicht mehr?
Es gibt sicher Grenzen, wo es sinnlos ist. Also das gilt gerade natürlich für die Auschwitz-Leugner, für die Altnazis, die das mit einer Aggressivität vortragen. Da können, wenn überhaupt, nur wirklich geschulte Psychologen etwas bewirken. Da muss man auch deutlich sagen, so weit und nicht weiter. Sie sind kein Gesprächspartner. Aber es gibt die anderen, wo es latent ist, wo Vorurteile mitschwingen. Da lohnt sich jede Anstrengung zu überzeugen, dass das, was Sie sagen, menschenfeindlich ist.
Das Interview in HR Info mit Professor Felix Semmelroth, lange Jahre Kulturdezernent der Stadt Frankfurt, jetzt seit Montag Antisemitismusbeauftragter der Hessischen Landesregierung. Herr Semmelroth, Sie sind 1949 in Kassel geboren. Das Thema, was Sie schon mehrfach angesprochen haben, die deutsche Vergangenheit, den Holocaust, wann ist Ihnen das als Kind, als Jugendlicher zum ersten Mal als Thema begegnet?
Das ist eine wirklich sehr wichtige Frage. Mit 13, 14 in meiner Familie wurde nie über die Vernichtung der Juden gesprochen. Wenn die Familie sich zum Kaffeetrinken am Sonntagnachmittag zusammensetzte in meiner Kindheit, wurde immer gesprochen über den Krieg, über die Lasten des Krieges, über die Bombardierungen in Kassel. Kassel ist ja im hohen Maße zerstört worden 1944. Über die Evakuierung meiner Mutter mit meinen beiden wesentlich älteren Schwestern, aber nie über die Vernichtung der Juden. Ich habe nie in meiner Kindheit das Wort Auschwitz gehört. Ich bin direkt konfrontiert worden, es war auch kein großes Thema im Unterricht zu meiner Zeit, bei einer Ausstellung im Kasseler Hermann-Schaft-Haus über den Aufstand im Warschauer Ghetto, wo Fotos gezeigt wurden, die mich zum ersten Mal entsetzt haben. Ich kann mich heute noch erinnern an ein Bild eines kleinen, sehr kleinen Jungen in einem Wintermantel, auf den gerichtet war die Maschinenpistole eines deutschen Soldaten oder SS-Mannes. Das werde ich nie vergessen wegen des Missverhältnisses. Und da habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was in diesen 12 Jahren nationalsozialistischer Diktatur in Deutschland geschehen ist. Und bin erst dadurch darauf gekommen, allmählich zu begreifen, was man den Juden Europas angetan hat.
War das eine Auseinandersetzung, vor allem, die Sie selbst für sich betrieben haben, oder hat die auch in Ihrer Familie stattgefunden?
In der Familie leider überhaupt nicht, nein. Mhm.
Kannten Sie Juden damals?
Nein.
Gab es irgendein Bild, was Sie hatten von Juden?
Auch das nicht. Ich kannte nur auch leider die Klischees, die von ganz normalen Nachbarn verbreitet wurden, die wir alle kennen, die ich nicht wiederholen möchte, was die Physiognomie anbetrifft. Das war mir bekannt. Aber ich habe bis zur Aufnahme meines Studiums keine Juden gekannt.
Gehört es für Sie dazu, wenn man Deutscher ist, Verantwortung zu übernehmen für das, was geschehen ist?
Ja, wir haben auch als die nachwachsenden Generationen eine historische Verantwortung für dieses Menschheitsverbrechen. Wir haben eine historische Verantwortung als Deutsche, dass es Deutsche waren, die Millionen Menschen industriell, fabrikmäßig ermordet haben, dass sie dazu Mordfabriken gebaut haben, dass sie Gas hergestellt haben, dass sie Züge haben rollen lassen, dass sie Menschen in Güterzüge gepfercht haben, dass sie die Menschen buchstäblich dehumanisiert haben. Das ist eine historische Verantwortung. Es ist keine Schuld nachwachsener Generationen, aber wir haben eine historische Verantwortung für das, was dieses Land den Juden angetan hat.
Was bedeutet das für Einwanderer, die nach 1945 in dieses Land gekommen sind, deren Kinder und Kindeskinder jetzt vielleicht in zweiter, dritter Generation in Deutschland leben, auch Deutsche sind, aber eben nicht diese, ich sag's mal plakativ, ererbte Verantwortung mit sich herumtragen? Gehört es für die auch dazu, in dieser Gesellschaft diese Verantwortung zu übernehmen?
Ja, denn es ist nun ein ganz wesentlicher Teil, der deutschen Geschichte. Und zwar der schrecklichste Teil. Dies ist ein Bruch der Zivilisation gewesen, der nicht vernarben wird.
Wenn wir betrachten, wie Kinder von Einwanderern in diesem Land sich dem Thema Antisemitismus und der deutschen Vergangenheit nähern, dann kommt ja bei einigen vielleicht noch hinzu, dass sie aus Ländern, aus Kulturen stammen, in denen vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts es eine andere Art von Antisemitismus gibt, die vor allem Israelfeindlichkeit auch beinhaltet. Darüber wird in letzter Zeit viel gesprochen. Muslimischer Antisemitismus als eine neue Qualität, eine neue Bedrohung. Welchen Zusammenhang sehen Sie? Gibt es sozusagen auch einen importierten Antisemitismus, der sich in irgendeiner Weise verknüpft mit dem, was in Deutschland schon da war?
Er verknüpft sich damit, aber er ist, wie Sie sehr zu Recht sagen, ein anderer. Gerade muslimische Jugendliche und andere Muslime, Migranten, begründen ihren Antisemitismus vor allem natürlich anti-israelisch. Und dem muss dann auf dieser Ebene begegnet werden, in den deutschen Schulen. Denn wir haben insgesamt eine Verantwortung dafür, zum einen, dass der Staat Israel überlebensfähig bleibt. Auch das halte ich wirklich für einen ganz wesentlichen Teil der historischen Verantwortung, aber dass allen antisemitischen Bestrebungen entgegengetreten wird, auch wenn die Motive unterschiedlich sind. Und die Motive gerade muslimischer Jugendlicher sind sicher andere als rechtsradikaler, sogenannter biodeutscher Jugendlicher.
Aber es gibt eine Debatte auch darüber, welches Problem denn nun eigentlich schwerer zu gewichten sei. Da gibt es massive Unterschiede zwischen den Polizeistatistiken, die immer noch sagen, 90% von antisemitischen Straftaten werden von Rechtsextremen begangen. Dem steht entgegen die Wahrnehmung auch vieler Juden in Deutschland, die sagen, wir werden immer mehr von muslimischen Leuten auch antisemitisch angegangen. Haben Sie das Gefühl, dass das zu lösen ist, muss man da mehr forschen? Das hat ja zum Beispiel der Bundesbeauftragte Felix Klein auch gefordert, dass man diese Polizeistatistiken mal hinterfragt.
Also ich halte das für ganz wesentlich, wirklich dem wissenschaftlich nachzugehen. Welche unterschiedlichen Ausprägungen des Antisemitismus gibt es? Wie werden sie begründet? Was sind die Motivationen? Und da ist es sicher bei den alten Nazis etwas ganz anderes als beispielsweise bei sich antizionistisch kaschierenden Antisemiten, was in der linksradikalen Szene schon vor 50 Jahren ein Thema war und es auch heute leider noch ist. Israel-Boykott und anderes mehr. Dann der gleichsam moderate oder sich moderat gebende Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft und natürlich ein vor allem muslimisch begründeter Antisemitismus aus Feindschaft gegen Israel. Da muss differenziert werden. Ich denke, da ist viel Forschungsarbeit noch zu leisten.
Und bei dieser Frage, wie weit kann man Israel kritisieren, ohne dabei antisemitisch zu werden? Hatten Sie da Kriterien sozusagen, die Sie auch Leuten für die öffentliche Debatte an die Hand geben können und sagen, passt mal auf, da überschreitet ihr das, was normale Kritik an der Politik einer anderen Regierung ist?
Es ist doch überhaupt keine Frage, dass die Politik einer jeglichen Regierung überall in demokratischen Rechtsstaaten kritisiert werden kann. Und das hat aber nichts zu tun mit der dort herrschenden Religion, mit dominanten Kulturen und es zu beziehen auf Eigenheiten der Menschen, die dort leben, sondern man soll Regierungen politisch kritisieren. Das ist nicht spezifisch Jüdisches, nicht spezifisch Muslimisches, nicht spezifisch Katholisches oder Protestantisches oder Buddhistisches, sondern es geht darum, dass das unterschieden werden kann. Und merkwürdigerweise ist das offenbar bei Israel-Kritikern nicht der Fall, die dann von Zionisten sprechen, aber natürlich dieses Verbinden sehr oft auch mit Schleue, mit Aggressivität, mit Gewinnstreben und anderem mehr.
Also typisch antisemitische Stereotype, die dann in diese Argumentation eingeflochten werden.
Und man gleichzeitig die Perfidie hat zu sagen, aber wir sind natürlich nicht antisemitisch. Es geht uns nur um den Imperialismus Israels. Um auf diese Weise das zu kaschieren, das finde ich ganz besonders perfide. Und es ist noch ein Argument, das man da ja oft hört, und das ist an Perfidie kaum zu überbieten. Die Juden hätten da furchtbares Leid erfahren. Und aus diesem Grunde müssten sie als Opfer besonders sensibilisiert sein gegenüber anderen Opfern, für sie eine besondere Empathie aufbringen. Das lässt sich doch an Perfidie kaum überbieten.
Felix Semmelroth, der neue Antisemitismusbeauftragte der hessischen Landesregierung. Herr Semmelroth, Sie sitzen jetzt in der Staatskanzlei, haben da ein Büro. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie muss ich mir diese Arbeit ganz konkret vorstellen?
Ich werde jetzt vor allem viel herumreisen müssen, sehr, sehr viele Termine machen. Das heißt, wenig im Büro sein, das ist ja keine bürokratische Tätigkeit. Mhm. Es gibt mittlerweile ja die technischen Möglichkeiten, überall erreichbar zu sein, überall präsent zu sein. Und die werde ich vor allem nutzen. Es ist keine Schreibtischtätigkeit. Ich werde da natürlich auch in der Staatskanzlei vertreten sein, mich mit den Referaten dort ins Benehmen setzen, mit ihnen austauschen, die ja große Erfahrungen machen mit den Ministerien. Aber ich werde keineswegs so oft in Wiesbaden sein, sondern ich werde vor allem unterwegs sein, vor allem Gespräche führen. Wie ich vorhin schon sagte, es geht um Vermittlung und Verstärkung des Kampfes gegen den Antisemitismus.
Haben Sie denn als unabhängiger Beauftragter, so wurde es ja auch betont, eine Möglichkeit, in die Politik sich einzuschalten? Also können Sie an einer Kabinettssitzung zum Beispiel teilnehmen, wo Ihr Thema berührt wird?
Also da habe ich dann gar nicht nachgefragt, aber ich werde ganz sicher, wenn ich eine Anregung habe, wenn ich meine, dort liegt etwas ganz spezifisch im Argen, wenn ich besondere Probleme sehe, dann werde ich ganz gewiss den Ministerpräsidenten darauf hinweisen und die hessische Landesregierung oder auch die zuständigen Ministerien.
Welche auch immer das sein werden, nach der Landtagswahl, die ja Ende Oktober stattfindet. Aber da gibt es wohl keinen Zweifel, dass dieses Amt, was Sie übernehmen, ein sinnvolles ist. Ich würde Sie gern zum Schluss fragen, Herr Semmelroth. Das ist ja, wie Sie am Anfang auch schon betont haben, zwar eine Ehre, aber eben auch eine Last, die Sie da übernehmen. Können Sie sich vorstellen, dass der Antisemitismusbeauftragte auch ein positives Licht werfen kann auf die Vielfalt jüdischen Lebens in Hessen, dass sie da Dinge unterstützen, mit anregen, mit anstoßen, die Spaß machen, die Lust machen auf Begegnung und die nicht immer nur mit der Düsternis zu tun haben, dass es hier einen nach wie vor bestehenden und sehr bedrohlichen Antisemitismus gibt in diesem Land.
Sicher, die jüdischen Gemeinden gerade in ganz Hessen bieten ja ein vielfältiges Kulturprogramm an. Das ist bereichernd für unser Land. Sie sind ein ganz selbstverständlicher Bestandteil dieses Landes, die jüdischen Deutschen. Dass dieses von vielen nicht als normal angesehen wird, das ist das große Problem. Und darum, mein Ziel kann nur sein, und ich denke, das Ziel auch derjenigen, die in anderen Ländern oder dem Bund diese Aufgabe wahrnehmen, sie überflüssig zu machen. Das wäre das Beste, was erreicht werden könnte, dass man keine Antisemitismusbeauftragten mehr benötigte.
Felix Semmelroth. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen viel Glück für diese Aufgabe.
Ich danke Ihnen.
Das war HR Info, das Interview mit Professor Felix Semmelroth, Antisemitismusbeauftragter der Hessischen Landesregierung. Die Sendung, das Interview, gibt es auch als Podcast zum Nachhören unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.